NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. Januar 1776. Der Geburtstag des Schriftstellers und Komponisten E.T.A. Hoffmann.
Vier, fünf Steine lagen zur Seite weggeschleudert. Da erhob sich plötzlich ein nackter Mensch bis an die Hüften aus der Tiefe empor und starrte mich gespenstisch an. Mit des Wahnsinns grinsendem, entsetzlichem Gelächter. Der volle Schein der Lampe fiel auf das Gesicht. Ich erkannte mich selbst. Mir vergingen die Sinne.
Die Doppelgänger haben es ihm angetan, wenn der korrekte preußische Justizbeamte Hoffmann nachts an seinem Schreibtisch hockt. Das unvermeidliche Glas Punsch neben sich, schreibt er immer wieder über dunkle Spiegelbilder, durch die die eigene Schattenseite ans Licht drängt. Zerrissen muss er sich bisweilen auch selbst gefühlt haben. An solchen Abenden kritzelt er in sein Tagebuch:
Ungeheure Gespanntheit, alle Nerven exzitiert von dem gewürzten Wein, Anwandlung von Todesahndungen, Doppeltgänger.
Auf den ersten Blick wirkt E.T.A. Hoffmann wie eine der skurrilen Figuren aus seinen Büchern. Ein kleiner, etwas krummer Mann mit wirrem Haarschopf und Falkenaugen. Zeitgenossen beschreiben ihn als quirligen, grimassierenden Kobold. Wenn er in Stimmung ist, kann der Jurist ein funkensprühender Entertainer sein. Dann erschreckt er auch gern seine Freunde, wie den Bamberger Weinhändler Kunz.
Nicht nur, wenn er schrieb, sondern mitten im unschuldigen Gespräch am Abendtisch. Beim Glase Wein oder Punsch sah er nicht selten Gespenster. Und mehr als einmal, wenn ich erzählte, unterbrach er mich mit den Worten: »Entschuldigen Sie, Teuerster, dass ich in die Rede falle, aber bemerken Sie denn nicht dort in der Ecke rechter Hand den kleinen, ganz verfluchten Knirps, wie er sich unter den Dielen hervorhaspelt? Sehen Sie doch, was der Teufelskerl für Kapriolen macht.«
Doch wird dieser Kammergerichtsrat wirklich von Gespenstern gehetzt? Und kennt er die Persönlichkeitsspaltung, die er in seinen Doppelgängerfiguren so eindringlich beschreibt, aus eigener Erfahrung?
Hoffmann war ein Meister der Masken und der Verkleidungen,
sagt der Paderborner Literaturwissenschaftler und Hoffmann-Experte Hartmut Steinecke.
Schon im Werk kommt das in den vielen Ich-Figuren zum Ausdruck. Und im Leben hat er eben auch gerne Masken angelegt, hat seinen Bekannten etwas vorgespielt. Und wir wissen es einfach nicht, ob er wirklich Angst hatte vor seinen eigenen Erfindungen oder ob er damit die Freunde erschrecken wollte oder reinlegen, mit ihnen spielen wollte.
Immerhin führt der Meister der Masken ein bemerkenswertes Doppelleben. Tagsüber Beamter im preußischen Justizsystem, erledigt er seine Arbeit mit Gewissenhaftigkeit und Effizienz. Nach Feierabend verwandelt sich Hoffmann dann in das chaotische Universalgenie, das sich lange nicht entscheiden kann, ob es nun malen, komponieren oder schreiben soll. In den Amtsstuben ist er ebenso ein Außenseiter wie in den feinen Teezirkeln, die sich gern mit dem Künstler schmücken würden. Doch wenn Hoffmann sich langweilt, und er langweilt sich schnell, dann wird er unausstehlich, schneidet Fratzen und benimmt sich daneben. Am wohlsten scheint sich dieser wunderliche Kauz in den Weinstuben gefühlt zu haben, wo er die Saufkumpane stundenlang mit grotesken Späßen unterhält. Auch in seinen Geschichten führen die braven Bürger bisweilen ein Doppelleben, als Alchemisten oder zauberkundige Salamander. Hoffmann lässt das Fantastische so abrupt in die Biedermeierwelt einbrechen, dass den Figuren Hören und Sehen vergeht.
Punkt 12. Heute scheint ein besonderer Glücksstern über mir zu walten. Ich finde mich doch recht ansehnlich in meinem hechtgrauen Frack und meinen schwarzatlassenen Unterkleidern. Und da ist er ja auch, der große bronzene Türklopfer. Frisch zugegriffen also. Mut! Himmel, das Äpfelweib vom Schwarzen Tor. Wo ist der Türpfosten? Ach, die Klingelschnur. Nein, sie senkt sich herab. Eine weiße, durchsichtige Riesenschlange.
Umwindet mich. Drückt mich zusammen.
Wie in seinem berühmten Märchen Der goldene Topf wird das Alltagsleben durch dunkle Mächte bedroht. All die Doppelgänger, Automaten, Magnetiseure und sprechenden Tiere gefährden die Identität der Personen. Überall lauert der Wahnsinn.
Aber es ist natürlich ein imaginierter Wahnsinn. Man hat früher in der biografischen Literatur darauf geschlossen, Hoffmann sei ständig wahnsinnsgefährdet gewesen. Da kann man nur sagen, dann hätte er nicht solche Werke geschrieben. Denn mittlerweile weiß man, wie ungeheuer exakt diese Werke gebaut sind, wie Motivketten verschlungen werden. Dazu braucht man einen sehr wachen Verstand.
Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, der aus Bewunderung für Mozart später seinen dritten Taufnamen gegen Amadeus eintauscht, wird am 24. Januar 1776 in Königsberg geboren. Das Gruseln hat er schon in seiner Kindheit gelernt. Der Vater, ein lebenslustiger Advokat mit Hang zum Alkohol, verlässt seine hysterische Gattin, als der kleine Ernst 2 Jahre alt ist. Mutter und Sohn ziehen daraufhin zur Großmutter.
Hoffmann wuchs dadurch in einem äußerst merkwürdigen Elternhaus auf. Nur unverheiratete Tanten und ein Onkel und eine dominante Großmutter. Dieser einzige Onkel war wegen Unfähigkeit früh pensioniert, also nicht gerade eine Inspiration für ein heranwachsendes Kind.
Mit diesem pingeligen, kleinkarierten Versager muss sich der Junge auch noch das Zimmer teilen. Doch nicht nur der Onkel sorgt für die beklemmende Atmosphäre dieser Kindheit. Im oberen Stock wohnt eine Witwe, die glaubt, den Heiland geboren zu haben. Sich selbst hält sie für die schmerzensreiche Jungfrau. Während unten die Mutter über ihr verpfuschtes Leben jammert, dringen von oben die Klagelaute der Irren. Ein Horrorhaus, aus dem der Kleine kaum herauskommt.
Hoffmann ist, nach allem, was wir wissen, sehr früh in die Kunst geflüchtet, weil es so ein Gegenbezirk zu all dem war, was in dieser Familie wichtig war.
Obwohl er leidenschaftlich gern Klavier spielt und seine künstlerischen Talente unübersehbar sind, muss Ernst Jurist werden. Mit 16 beginnt er widerwillig sein Studium. Nebenbei findet er allerdings noch Zeit, 2 dicke Romane zu verfassen, zu komponieren und zu zeichnen. An seinen Schulfreund Theodor Gottlieb von Hippel schreibt der 20-Jährige:
Die Wochentage bin ich Jurist und höchstens etwas Musiker. Sonntags am Tage wird gezeichnet und abends bin ich ein sehr witziger Autor bis in die späte Nacht.
Nach der unglücklichen Affäre mit einer Mutter von 6 Kindern muss Hoffmann Königsberg verlassen und setzt sein Studium in Glogau fort. Mit 24 erhält er eine Stelle in Posen, die er allerdings schnell wieder verliert, weil er im Karneval Karikaturen über die Honoratioren der Stadt verteilt. Der junge Mann wird strafversetzt in ein abgelegenes Nest an der Weichsel. Um seine polnische Geliebte mitnehmen zu können, heiratet er sie. Doch auch die schöne Mischa kann ihn kaum über seine öde Umgebung hinwegtrösten. Hoffmann flüchtet sich in den Alkohol und in die Kunst.
Ich fühle mich emporgehoben über die Kleinigkeiten, die mich hier umgeben. Eine bunte Welt voll magischer Erscheinungen flimmert und flackert um mich her. Es ist, als müsse sich bald was Großes ereignen. Irgendein Kunstprodukt müsse aus dem Chaos hervorgehen. Ob das nun ein Buch, eine Oper, ein Gemälde sein wird.
Im Frühsommer 1804 erlöst ihn das Justizministerium und schickt ihn nach Warschau. Doch als Napoleons Truppen die Stadt besetzen, werden alle preußischen Beamten entlassen. Notgedrungen versucht Hoffmann, sich in Berlin als Künstler durchzuschlagen. Es ist ein elendes Leben. Immer wieder muss er den Freund Hippel um Hilfe bitten.
Ich arbeite mich müde und matt, setze der Gesundheit zu und erwerbe nichts. Ich mag dir meine Not nicht schildern. Seit 5 Tagen habe ich nichts gegessen als Brot. So war es noch nie.
1808 bekommt er eine Stelle als Kapellmeister in Bamberg, fällt aber schon bei seinem ersten Auftritt durch. Dennoch bleibt er die nächsten Jahre in der fränkischen Stadt, als Auftragskomponist, Kulissenmaler und Bühnenbauer. Außerdem gibt er Klavierunterricht und schreibt. Zu einigem Ruhm bringt es Hoffmann als Musikkritiker. Und 1809 erscheint mit dem Ritter Gluck seine erste Künstlererzählung.
Das Komponieren, die Musik stand sehr lange Zeit im Vordergrund. Und die Künstlererzählungen sind dann eben die Verbindung von Musik und Literatur. Er hat die Figur des Kapellmeisters Kreisler geschaffen und der gilt eigentlich als der bedeutendste romantische Künstler in der Literatur, auch gesamteuropäisch gesehen.
Der leidenschaftliche Kapellmeister ist zugleich das alter Ego des Dichters. In die Beschreibung des Johannes Kreisler, der an der Grenze zum Wahnsinn balanciert, legt Hoffmann manchen eigenen Zug.
Die Freunde behaupten, die Natur habe bei seiner Organisation ein neues Rezept versucht und der Versuch sei misslungen, indem seinem reizbaren Gemüte, seiner bis zur zerstörenden Flamme aufglühenden Fantasie, zu wenig Phlegma beigemischt und so das Gleichgewicht gestört worden, das dem Künstler durchaus nötig sei, um mit der Welt zu leben.
Vom Phlegma hat auch Hoffmann zu wenig abbekommen. Seine Stimmungen schwanken extrem. Obwohl er durchaus an seiner Frau Mischa hängt, verliebt sich der 35-Jährige unsterblich in die 15-jährige Gesangsschülerin Julia, sein Käthchen. Eine hoffnungslose Leidenschaft, in die er sich wie ein Besessener hineinsteigert.
Käthchen, 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 exaltiert bis zum Wahnsinn. Das Verderben schwebt über mir und ich kann's nicht vermeiden.
Als Julia verheiratet werden soll, flippt Hoffmann völlig aus. Bei einem Ausflug beleidigt er ihren Bräutigam so unflätig, dass ihm das Haus verboten wird. Der Dichter leidet unendlich und lässt das geliebte Mädchen künftig immer wieder in die Frauenfiguren seiner Erzählungen einfließen. Inzwischen muss Hoffmann auch erkennen, dass er von der Kunst allein nicht leben kann.
Er wusste, das bietet auf Dauer keine Perspektive, sodass er dann 1814, als nach dem Sieg gegen Napoleon das preußische juristische System wieder aufgebaut wurde, zurückgekehrt ist an die Stelle eines Kammergerichtsrats in Berlin.
Obwohl sich Hoffmanns größter Wunsch erfüllt, als 1816 seine Oper Undine in Berlin uraufgeführt wird, drängt sich jetzt mit aller Macht die Literatur in den Vordergrund.
In diesen letzten 8 Jahren seines Lebens ist Hoffmann künstlerisch förmlich explodiert. Das gesamte Werk, das wir kennen, ist in dieser Zeit entstanden. Er hat über 40 teilweise umfangreiche Erzählungen, 7 Romane, 2, 3 umfangreiche Sammelwerke, also viele, viele tausend Seiten veröffentlicht.
Nach den ungeheuer erfolgreichen Künstlererzählungen schreibt er die schaurigen Nachtstücke, wie den Sandmann, die ihm den Beinamen Gespensterhoffmann einbringen. Mit dem Roman Die Elixiere des Teufels führt er das Thema der Persönlichkeitsspaltung in die Literatur ein und Das Fräulein von Scudery gilt als erste Kriminalgeschichte.
Genau alles prüfend, davon ausgehend, dass Olivier, unerachtet alles dessen, was laut für seine Unschuld spräche, dennoch Cadillacs Mörder gewesen, fand die Scudery im Reich der Möglichkeit keinen Beweggrund zu der entsetzlichen Tat, die in jedem Fall Oliviers Glück zerstören musste. Er ist arm, aber geschickt. Es gelingt ihm, die Zuneigung des berühmtesten Meisters zu gewinnen. Er liebt die Tochter, der Meister begünstigt seine Liebe. Mit der festen Überzeugung von Oliviers Unschuld fasste die Scudery den Entschluss, den unschuldigen Jüngling zu retten, koste es, was es wolle.
Gegen Ende seines Lebens, so Hartmut Steinecke, verwandelt sich der Geisterbeschwörer dann immer mehr in einen hintersinnigen Humoristen.
Etwa in den bedeutendsten Spätwerken Prinzessin Brambilla und Kater Moe, die gehören zu den schönsten und unterhaltsamsten deutschsprachigen Texten des 19. Jahrhunderts. Kater Moe, einer der ganz wenigen großen humoristischen Romane der europäischen Literatur.
Als Kammergerichtsrat zeigt Hoffmann im zunehmend reaktionären Preußen Rückgrat. Er setzt sich für verfolgte Demagogen ein und pocht auf die Freiheit der Gesinnung. In seiner Erzählung Meister Floh karikiert er so treffend den Berliner Polizeidirektor, dass 1822 ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet wird. Inzwischen ist Hoffmann jedoch an einem mysteriösen Nervenleiden erkrankt.
Füße und Hände starben ganz ab, ebenso einzelne Teile des inneren Organismus. Und an dem Tag vor seinem Tode, wo die Lähmung bis hinauf an den Hals getreten war, glaubte er sich völlig genesen, weil er nirgends Schmerz mehr fühlte.
Der Dichter will vom Tod nichts wissen. Bis zuletzt arbeitet er an seinen Erzählungen. Schon seit Monaten muss er die Texte diktieren, weil er selbst nicht mehr schreiben kann. Am Vormittag des 25. Juni, mitten im Diktat, bittet er Mischa, ihn mit dem Gesicht zur Wand zu drehen. Dann stirbt E.T.A. Hoffmann, im Alter von nur 46 Jahren.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an E.T.A. Hoffmann, der am 24. Januar 1776 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.